Barb und Debbie sind Menschen, wie jeder Pastor sich in seiner Gemeinde nur wünschen kann. Die sind wirklich herzliche, liebe Leute. Sie sind ganz engagiert. Sie beteiligen sich ganz besonders an der Kinderarbeit in ihrer Gemeinde. Und das nun wirklich nicht, weil kein anderer es macht oder weil sie sich unter Druck gesetzt fühlen, sondern es ist wirklich eine Leidenschaft für sie. Man merkt es ihnen an, dass sie diese Arbeit sehr gerne machen, mit dem großen Einsatz, den sie bringen. Bob und Debbie haben zwei erwachsene Söhne, die haben auch Enkelkinder. Und sie freuen sich sehr an ihre Familie, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sie Schmerzen mit sich tragen. Sie tragen Schmerzen mit sich, weil ihr erstgeborener Sohn nach wenigen Tagen verstorben ist. Es war natürlich eine sehr harte Prüfung für sie. Nun, vor einigen Jahren waren Steffi und ich mit Barb und Debbie zusammen in einer Kleingruppe. Und zu dieser Zeit ist dieses Buch »Den Himmel gibt's echt« rausgekommen. Ein Exemplar von dem Buch gibt es hier am Büchertisch. Und da es dieses Buch schon seit einigen Jahren gibt, erlaube ich mir, einiges zu erzählen, wo Leute vielleicht sonst gesagt hätten, nee, ich will das Buch lesen. Also ich würde schon sagen, es lohnt sich wirklich, das Buch zu lesen. Aber in dem Buch geht es darum, dass ein knapp 3-jähriger Junge wirklich todsterbenskrank ins Krankenhaus geliefert wird, weil sein Blinddarm geplatzt ist und die Ärzte haben das lange Zeit nicht erkannt. Und er wird da operiert und ich meine, die OP ist an sich gut verlaufen. Aber in den Monaten danach hat der Junge angefangen, Sachen zu erzählen, wo seine Eltern einfach gemacht haben, wow, warte, was hast du gesagt? Und es stellte sich raus, dass er in der Zeit eine Erfahrung gemacht hat. Er hat, also Monate nach der Tatsache, hat er seinen Eltern genau sagen können, wo sie waren, als er operiert wurde. Und ich meine, um zu verdeutlichen, wie das überhaupt nicht selbstverständlich ist, er wusste, dass sein Vater in einer Besenkammer war und gebetet hat. Er wusste, dass seine Mutter im Wartesaal mit Menschen telefoniert hat und sie über seinen Zustand informiert hat. Das hat er denen erzählt. Er hat auch erzählt, wie er im Himmel gewesen ist, wie er dort Menschen begegnet ist, die er im Leben nie kennengelernt hat. Es sind wirklich erstaunliche Dinge da. Aber einmal ist dieser Junge ganz unvermittelt auf seine Mutter zugegangen und hat gesagt, ich habe noch eine Schwester. Und die Mutter dachte, er denkt an seine ältere Schwester, die Cassidy, und sagt, natürlich hast du eine Schwester, die Cassidy, und hat sich nichts dabei gedacht. Und der Junge, nein, ich habe noch eine Schwester. Und er zeigt auf ihr Bauch und sagt, du hattest ein Baby, das in deinem Bauch gestorben ist. Und er hat sie beschrieben, wie sie auf ihn zugekommen ist und ihn umarmt hat. Seine Eltern sind in Tränen ausgebrochen. Sie hatten ihm nie erzählt, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hatte. Aber sie haben das als ganz großen Trost empfunden, als sie das von ihrem kleinen Sohn gehört haben. Für Barb und Debbie war diese Geschichte auch ein besonderer Trost. Sie haben gesagt, dass das ihnen so viel Trost gegeben hat, nochmal auch auf diese doch sehr ungewöhnliche Art und Weise zu hören, ihren Sohn, den sie verloren haben, werden sie wieder sehen. Er wartet im Himmel auf sie. Manchmal haben wir die Vorstellung vom Himmel, dass es ein Ort ist, wo irgendwelche proper Engelchen rumfliegen und Harfe spielen. Manchmal, also ich habe früher immer mir den Himmel so vorgestellt, dass es ganz große Häuser sind, jeder kriegt so sein Villa, ne? Und dass die Straßen mit Gold gepflastert sind. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt daran zurückdenke, meine Vorstellung vom Himmel, was ich früher hatte, ist schon ein bisschen steril. Manchmal wissen wir überhaupt nicht, was wir von Himmel halten sollen. Wie soll das denn überhaupt aussehen? Wie wird das überhaupt werden? Und wir wissen manchmal nicht so wirklich, also es scheint so weit weg zu sein und diese Ungewissheit, gibt es das denn wirklich und wie wird es denn überhaupt sein? Wir haben manchmal Schwierigkeiten, uns daran zu freuen. Nun, die Adventszeit ist eine Zeit, in der wir uns vergegenwärtigen, der König kommt. Und die Adventszeit verleben wir meist als eine Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten. Das ist sie ja auch, weil in der Adventszeit denken wir daran, wie der König das erste Mal zu uns gekommen ist, als ein kleines Baby, in einem Stall geboren, in eine Futterkrippe gelegt, arme Eltern, nichts Grandioses von der Umgebung. Aber wir verlieren zu oft aus dem Blick, dass Jesus uns deutlich gesagt hat, dass er wiederkommen wird. Und dass, wenn er dann kommt, wird jedes Auge es sehen. Der wird nicht klein und unscheinbar kommen, der wird in Herrlichkeit kommen. Und dafür steht auch die Adventszeit, dass wir uns vergegenwärtigen, dass Jesus uns versprochen hat, dass er wiederkommt, dass er uns zu sich holt. Wir lesen in der Apostelgeschichte Kapitel 1 davon, wie Jesus in den Himmel gefahren ist und wie es dann von ihm gesprochen wird. Ich lese aus Apostelgeschichte 1, die Verse 9 bis 11. Als er das gesagt hatte, das war Jesus, als Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt zu ihm nach zum Himmel emporschauten, standen plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten: Ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Nun, die ersten Christen, die hatten eine wirklich stark ausgeprägte Naherwartung. Also die hatten diese Erwartung, dass Jesus wirklich jeden Moment wiederkommen würde. Das haben sie vorausgesetzt, dass es wirklich nicht lange dauert. Ach so, er ist doch nicht heute gekommen, also wird es dann wahrscheinlich morgen sein. Also die haben es wirklich ganz zeitnah erwartet. Und von dem, was wir in der Apostelgeschichte lesen, kriegen wir sogar den Eindruck, dass sie es ein bisschen übertrieben haben. Weil die Gemeinde in Jerusalem ist dann irgendwann völlig verarmt. Die scheinen sich nicht um die Dinge des alltäglichen Lebens gekümmert zu haben. Die scheinen wirklich gesagt zu haben, Jesus kommt gleich wieder, alles kein Problem. Und die haben es dann doch ein bisschen zu weit getrieben. Und wir sollten uns natürlich auch nicht einfach zurücklehnen und sagen, naja, es ist alles Endzeit, ist jetzt sowieso egal, weil man sieht die Zeichen der Zeit und Jesus wird bald wiederkommen. Dazu möchte ich sagen, ja, es ist absolut richtig. Es ist keine Frage, und die Bibel ist auch klar darüber, dass wir in der Endzeit leben. Allerdings, wir leben seit 2000 Jahren in der Endzeit. Und dazu kommt dann bald noch ein bisschen was. Aber wir sollten arbeiten, wir sollten aktiv sein, wir sollten unser Leben aktiv gestalten. Wir sollten auch die Liebe, die wir von Gott empfangen haben, in unsere Welt hinaustragen, dass die Menschen erleben, wie fantastisch das ist, mit Gott zusammen zu sein, dass noch viel mehr Menschen zu Jesus geführt werden. Wir sollten keineswegs inaktiv werden. Aber es gibt da natürlich auch die Leute, die sagen, schon 2000 Jahre und du erwartest ihn noch? Also, ich glaube, er hat dich vergessen, weil ich meine, 2000 Jahre, da hätte er reichlich Zeit gehabt, zurückzukommen. Interessanterweise wird genau dieses Thema auch in der Bibel direkt angesprochen. Und zwar im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, lesen wir in den Versen 8 und 9. Das eine aber, liebe Brüder, dürft ihr nicht übersehen, dass beim Herrn ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag sind. Der Herr zögert nicht mit der Erfüllung seiner Verheißung, wie einige meinen, die von Verzögerung reden. Er ist nur geduldig mit euch, weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass alle sich bekehren. Nun, mit einem Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie einen Tag, da kann man die interessantesten Zahlenspiele machen. Ne? Also 2000 Jahre wie 2 Tage. Was ist, wenn Jesus eine Woche warten wollte? Also dreht sich diese Erde noch 5000 Jahre? Oder meine Güte, wenn wir sagen, na, was ist mit einem Jahr, aber wenn ein Tag wie 1000 Jahre sind, das sind 365.000. Also man könnte alle möglichen verrückte Spielchen machen mit den Zahlen. Aber was diese Verse uns deutlich machen wollen, ist, Gott ist nicht an der Zeit gebunden. Die Zeit ist ein Teil von der Schöpfung. Und der Schöpfer ist nicht an den Regeln seiner Schöpfung gebunden. Und nur weil wir sagen, oh, 2000 Jahre, so eine lange Zeit. Was ist das für ein ewiges Wesen, ohne Anfang und ohne Ende? Das schränkt ihn überhaupt nicht ein. Und wir sollten uns wirklich hüten, zu denken, dass wir ausrechnen können, genau wann er kommen wird. Oh, wie viele Gruppen haben das schon probiert? Also, da kann ich weiß manchmal nicht, ob ich weinen oder ob ich einfach lachen sollte, wenn Leute versuchen, das auszurechnen. Die Zeugen Jehovas, die haben eine schlimme Zeit damit gehabt. Jesus hat sich überhaupt nicht dran gehalten, was er machen sollte. Die haben so oft ausgerechnet, genau wann er kommen sollte, und der kam nicht. Der hat überhaupt nicht mitgemacht. Aber es zeigt wieder und wieder. Es hat keinen Sinn zu versuchen, das auszurechnen, um zu versuchen, Gott da irgendwie festzulegen. Wir können ihn keineswegs vorschreiben, wann er zu erscheinen hat. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und das bedeutet, wir sollten jederzeit bereit sein. Und wir sollten wirklich unser Leben so führen, dass es uns nicht peinlich sein braucht, wenn Jesus wiederkommt. Sei es jetzt und sei es irgendwann in vielen Jahren, dass wir immer so leben, dass wir dann bereit sind zu sagen, komm, Herr Jesus, komm. Dennoch, es wird versprochen, dass er wiederkommen wird. Die Geschichte wird irgendwann einen Endpunkt haben. Die Geschichte wird irgendwann aufhören. Und er kommt, um alle zu sich zu holen, die sich zu ihm bekennen. Wie wird das denn aussehen? Wieder sind wir bei dieser Frage, wie ist das denn eigentlich mit dem Himmel? Dazu möchte ich einfach ein paar Verse aus der Offenbarung lesen. Offenbarung 21 lesen wir in den ersten Versen da. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er, Gott, wird bei ihnen sein. Und hört bitte ganz genau hin jetzt. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. Und er sagte: Schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Weißt du noch, wie das war, als du ein kleines Kind warst, zu dieser Jahreszeit? Die Erwachsenen sagen: Ja, Weihnachten steht ganz kurz bevor, Weihnachten kommt bald. Und ich weiß, ich als kleines Kind habe gedacht: Bald ist mir nicht bald genug, ich will Weihnachten jetzt haben. Ich will, dass es jetzt schon kommt. Genau diese Vorfreude dürfen wir auf den Himmel haben. Denn ob es noch viele Jahre sind nach unseren Maßstäben oder ob es gleich noch heute ist, er kommt. Und es wird so wunderbar sein. Es wird herrlich sein, wenn er kommt und uns zu sich holt. Der 11. Mai dieses Jahr war ein ganz besonderer Tag für mich und meine Familie. Zuerst, das war Muttertag, schon etwas Bedeutendes. Aber auch, als meine Familie und ich in fernen Amerika noch geschlafen haben, habt ihr abgestimmt und gesagt, ihr wolltet mich als euren neuen Pastor haben. Die arme Heide musste bis 14 Uhr warten, um mich anzurufen, weil das noch 7 Uhr früh war dort. Und dann wenige Stunden danach hatte ich die Abschlusszeremonie von dem Studium, was ich über die letzten paar Jahre gemacht habe. Ich hatte so eine von diesen viereckigen Hüten und schwarze Gewand, noch einen Umhang dazu bekommen, entsprechend meines Abschlusses. Und wir hatten, also in den USA ist es eine ganz große Sache, wenn so ein Abschluss gemacht wird. Und da war also ja, Zeremonie mit ein paar Rednern und dann sind wir alle über die Bühne gezogen, haben unsere Abschlussurkunden in die Hand bekommen. Und dann zum Schluss, also die ganzen Professoren und die ganzen Lehrkräfte, die saßen alle vorne und wir, die wir unsere Abschlüsse gemacht haben, direkt hinter denen, aber wir waren circa 300 Leute, glaube ich, die einen Abschluss da gemacht haben. Zum Schluss sind die Professoren und die Lehrkräfte alle aus der Halle ausgezogen, wo wir waren. Wir sind dann als Studenten dann in zwei Reihen hinterher. Wir sind durch ein paar Gänge gegangen und dann kamen wir in eine Halle, wo ein kleiner Empfang vorbereitet war. Aber was ich nicht gewusst und nicht erwartet habe, war, die ganzen Professoren und Lehrkräfte haben sich links und rechts aufgestellt, dass wir als Studenten nochmal, es werden 30, 40 Meter bestimmt gewesen sein, sind wir zwischen denen durchgegangen. Und die haben geklatscht, die haben gejubelt, die haben uns angestrahlt. Ich habe gesehen, wie manche Studenten einem Professor einen High Five gegeben haben oder die haben sich manchmal umarmt, wenn es jemanden war, der ihnen besonders unterstützt hat und ermutigt hat auf den Weg. Und ich kann es euch sagen, das war ein wahnsinnserhebendes Gefühl, da durchzugehen. Und dass diese Leute so ununterbrochen geklatscht und uns zugejubelt haben. Nun stell es dir vor, wenn es dann für dich so weit ist, die Engel stellen sich in zwei Reihen auf und du gehst mittendurch. Sie singen, sie klatschen und sie jubeln dir zu. Die sagen, du hast es geschafft, du bist treu geblieben. Du gehst durch und du siehst auch manche bekannte Gesichter, vielleicht von deinem Sonntagsschullehrer, der dir zuerst das Wort von Jesus gebracht hat. Du siehst vielleicht deine Taufpate. Du siehst vielleicht die Schwester von der Gemeinde, von der du weißt, dass sie immer für dich gebetet hat. Und sie strahlen dich an und ganzer Himmel jubelt und freut sich, weil du angekommen bist. Und am Ende von dieser Reihe kommst du direkt vor den Thron des allmächtigen Gottes. Du gehst auf die Knie, weil du noch nie so ein strahlendes und reines Licht erlebt hast. Und Gott, dein Schöpfer, sagt zu dir, komm zu deiner Belohnung, mein treuer Diener. Und wir kennen das vom Leben, dass wir etwas Fantastisches, Erhebendes, Schönes erleben. Und das gibt uns so ein ganz tolles Gefühl, aber mit der Zeit ebbt das ab. Und wir werden wieder sozusagen normal. An dem Tag, wenn das so weit ist, wird die Freude nicht abebben. Sie wird nicht weniger werden. Sie wird auf diesem hohen Punkt bleiben, wenn wir unmittelbar in Gottes Gegenwart sind. Ja, der König kommt. Der König kommt auch für dich. Und er kommt auch heute. Er kommt auch heute zu dir und er klopft bei dir an und sagt, lässt du mich hinein? Willst du nicht dein Leben mit mir leben? Ich bin es, der dir eine ewige Hoffnung geben kann. Ich bin es, der dir eine ewige Freude geben kann, die kein Mensch dir je nehmen kann. Bist du bereit, dass der König auch heute zu dir kommt? Bist du bereit, ihn in dein Leben hineinzulassen und auf ihn zu hören für das Gute, das Tolle, was er für dein Leben vorhat? Denn es ist wahr und wir dürfen daran festhalten, der König kommt. Amen.